euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die heutige Predigt steht im Hebräerbrief, Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Dort lesen wir: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Liebe Geschwister, unser heutiger Predigttext schließt sich direkt an Kapitel 11 an. An die so bekannte Auflistung alttestamentlicher Glaubenszeugen. Gleichzeitig knüpft dieser Abschnitt hier aber auch an Kapitel 10 an. An den Abschnitt Kapitel 10, Verse 26 bis 39. Dort fanden wir die ernste Ermahnung, im Glauben zu beharren, trotz Verfolgung und Leiden. Fabian hat uns eben beide Abschnitte vorgelesen. Der Hintergrund dieser doppelten Anknüpfung ist folgender. Grundsätzlich geht es hier in diesem Abschnitt um diese Ermahnung aus Kapitel 10. Bleibt im Glauben, weicht nicht zurück, wendet euch nicht von Christus ab. Und Kapitel 11 stellte da in gewisser Weise einen Einschub dar. Ja, dieser Abschnitt lieferte Beispiele für ausharrenden Glauben. Beispiele dafür, dass Ausharren im Glauben möglich ist. Ja, weil Gott selbst den Glauben wirkt und bewahrt. Und hier nun ist dieser Einschub beendet. Hier in unseren Versen nimmt der Autor die Ermahnung aus Kapitel 10 wieder auf. Bereichert durch die Veranschaulichung aus Kapitel 11 ruft er erneut aus: Bleibt im Glauben. Weicht nicht zurück, wendet euch nicht von Jesus Christus ab. Und in unserem heutigen Text da präsentiert er diese Ermahnung in drei Schritten. Zunächst wiederholt er unter Verweis auf die Glaubenshelden seine Ermahnung zum Durchhalten. Und da wird auch deutlich, was ihnen diese Glaubensgalerie von Kapitel 11 sagen sollte. In zwei weiteren Teilen zeigt er dann wichtige Verhaltensmaßstäbe für das Glaubensleben auf. Verhaltensweise, die wir beherzigen müssen, um im Glauben auszuharren. Und im ersten dieser Teile spricht er da zunächst von möglichen Hindernissen des Glaubens. Ja, er nennt da ganz konkret Dinge, die wir ablegen, die wir lassen müssen. Und im zweiten dieser Teile spricht er dann noch von Hilfen für den Glauben, oder besser ausgedrückt, von der wesentlichen Unterstützung, die es uns möglich macht, im Glauben zu bleiben. Dort gibt er die für alle Christen ja unerlässliche Blickrichtung an. Das Bekenntnis zu Jesus Christus auch unter Druck bis zum Ende aufrechterhalten. So lautet heute Morgen unser Thema und wir kommen gleich zum ersten Predigtpunkt. Das Bekenntnis zu Jesus Christus auch unter Druck bis zum Ende aufrechterhalten. Das Verlangen und dazu motivieren die alttestamentlichen Zeugnisse von der Treue Gottes und der überwindenden Kraft des Glaubens. Hören wir noch einmal auf den ersten Teil von Vers 1. Dort sagt der Autor: Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer in einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Liebe Geschwister, ich sagte schon, der Autor nimmt hier deutlich Bezug auf Kapitel 11, insbesondere auf die Kapitel oder auf die Verse 39 und 40 von Kapitel 11. Erkennbar am Also zu Beginn von Vers 1. Und die in Kapitel 11 aufgezählten Glaubenshelden, die bilden hier diese Schar der Zeugen. Der Autor zieht hier eine Parallele zwischen den alttestamentlichen Glaubenshelden und den Hebräern. Ja, er hebt eine ganz bestimmte Gemeinsamkeit zwischen diesen beiden Gruppen hervor. Einen Punkt der beiden Gruppen gemein ist, und dieser heißt, sie alle hatten Zeit ihres Lebens, das Ziel ihres Glaubens, noch nicht erreicht. Ja, sie alle waren Zeit ihres Lebens auf dem Weg und mussten den Glauben durchhalten. Die alttestamentlichen Gläubigen, so lesen wir es hier, die hatten Gottes Anerkennung gefunden. Ja, er hatte ihnen ein gutes Zeugnis ausgestellt. Wir hätten gesehen, was das heißt. Er hat ihnen dieses Zeugnis ausgestellt dadurch, dass er ihre Glaubenstaten in der Heiligen Schrift dokumentieren ließ. Also dieses gute Zeugnis hat er ihnen ausgestellt. Aber dennoch, Zeit ihres Lebens galt auch für sie die Aufforderung zum Durchhalten. In ihrem Leben gab es Nöte, Schwierigkeiten und Leiden. Und das ist die Parallele hier zum Leben der Hebräer. Auch für sie galt, bleibt im Glauben, weicht nicht zurück, haltet durch. Der Autor nennt hier diese alttestamentlichen heiligen Zeugen. Und hier da ganz offensichtlich ein zweifaches Zeugenamt vor Augen. Diese Heiligen waren einmal passive, aber dann auch aktive Zeugen. Also ihnen wurde etwas bezeugt und sie selbst haben auch etwas bezeugt. Einmal waren sie Zeugen in dem schon erwähnten Sinn. Ja, da waren sie passive Zeugen. Ja, sie waren Zeugen dadurch, dass Gott ihnen ein Zeugnis ausgestellt hat. Dass er sich zu ihrem Glauben bekannt hat. In der Heiligen Schrift. Ja, das ist das gute Zeugnis Gottes. Und das ist auch heute noch in der Heiligen Schrift nachzulesen. Beispielsweise, dass Abraham ein gottgefälliges Leben geführt hat. Ein Leben aus Glauben. Oder Mose. Oder Jakob. Oder wie sie alle heißen. Gott hat sich zu diesen Leuten bekannt, die ihm vertraut haben. Daneben aber waren diese alttestamentlichen Heiligen auch noch in einem weiteren Sinn Zeugen. Sie waren es auch aktiv. Denn auch sie selbst legten ihrerseits ein Zeugnis ab. Ein Zeugnis von der Treue Gottes und von der überwindenden Kraft des Glaubens. Denn in der Heiligen Schrift wird ganz deutlich, sie haben ihr Leben im Vertrauen auf Gott geführt. Und sie sind mit diesem Vertrauen nicht enttäuscht worden. Also auch in dieser Weise waren sie Zeugen für die Hebräer. Zeugen dafür, dass Durchhalten möglich ist. Weil Gott zu seinen Leuten steht und sie durchdreht. Wenn der Autor hier von Zeugen spricht, dann meint er eines nicht. Er meint nicht, dass diese alttestamentlichen Zeugen oder dass diese alttestamentlichen Heiligen jetzt Zeugen des Glaubenslebens der Hebräer sind. Ja, der Autor gebraucht hier so ein Bild vom Laufwettkampf. Da gehen wir noch drauf ein. Und dieses Bild könnte das ja nahelegen. Ja, dann wären die Hebräer oder die Christen allgemein die Laufenden und die vollendeten Heiligen säßen wie Zuschauer in der Tribüne ringsum und würden auf uns blicken, uns anfeuern. Also das ist auf jeden Fall hier wohl nicht gemeint. Ja, nicht die alttestamentlichen Heiligen sind Zeugen des Glaubenslebens der Hebräer. Also sie sind nicht diejenigen, die beobachten, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Die Hebräer schauen auf das Leben der alttestamentlichen Heiligen. Ihr in der Heiligen Schrift aufgezeichnetes Leben ist für die Hebräer ein Zeugnis. Also diese alttestamentlichen Heiligen und ihr Leben bezeugen den Hebräern etwas. Nämlich, dass Gott sich zu denen stellt, die ihm vertrauen und dass ein Durchhalten im Glauben möglich ist. Der Autor spricht hier von diesen Glaubenszeugen als einer Schar. Und gemeint ist eine ja geradezu unzählbare Menschenmenge. Der Autor erweckt hier denselben Eindruck wie in Kapitel 11, Vers 32. Das hatte Fabian ja eben auch gelesen. Ja, da geht er von seiner Einzelbetrachtung einzelner Heiliger zu einer komprimierten Gesamtbetrachtung über. Ja, da reiht er Namen an Namen. Gideon und Barak und Simson, Jephthah, David und Samuel und die Propheten. Ja, gibt da so eine rasche Aufzählung. Und der Effekt war derselbe wie in unserem Vers hier. Es entsteht der Eindruck, dass das Alte Testament nur so von Glaubenszeugen überquillt. Das stimmt sicher auch. Denn das Alte Testament berichtet ja tatsächlich von vielen, vielen Glaubenshelden. Aber dem Autor geht es hier ganz offensichtlich auch um den Effekt. Ja, er will durch diese bewusste Wortwahl Wirkung bei den Hebräern erzielen. Er will sie durch diese Formulierung ermutigen und motivieren. Denn aus diesem Grund hatte er das Kapitel 11 überhaupt geschrieben. Ja, eingeschoben zwischen die Ermahnung zum Durchhalten hier und in Kapitel 10. Er will die Hebräer zum Durchhalten im Glauben auffordern. Er will sie dazu ermutigen und motivieren. Und liebe Geschwister, diese erste Aussage können wir sicher problemlos auch auf uns beziehen. Denn auch wir haben ja mit Glaubensproblemen zu kämpfen. Auch wir haben Schwierigkeiten damit, im Glauben zu verharren, im Glauben zu leben. Unsere Situation ist dabei sicher eine andere als die der Hebräer. Diese Christen des ersten Jahrhunderts, die mussten ja um ihr Leben fürchten. Sie wurden wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus verfolgt. Oder zumindest sahen sie diese Verfolgung auf sich zukommen. Und das war es bei ihnen, was ihnen das Leben im Glauben erschwerte. Das führte dazu, dass sich einige von Christus und seinem Wort abwenden wollen. Und das ist unsere Situation zugegebenermaßen eine ganz andere, eine viel komfortablere. Aber gerade das könnte eben unser Problem sein. Ja, gerade das, gerade unser augenscheinlich komfortables Leben könnte unser Bekenntnis gefährden, könnte dazu führen, dass wir vom Glauben lassen, dass wir nicht im Glauben verharren. Denn wenn man alles hat, ja, wenn man keine Not fühlt, wenn man sich alles kaufen kann, wenn man zumindest relativ gesund ist, eine gute ärztliche Versorgung hat, ja, dann kann dies zu einer Gefahr für unseren Glauben werden. Das kann dazu führen, dass Jesus Christus nicht mehr unser einziger Trost im Leben und im Sterben ist. Da denken wir an Agur in Sprüche 30, in den Versen 8 und 9, da bittet er den Herrn, bewahre mich davor zu lügen und lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur, was ich zum Leben brauche. Habe ich zu viel, so sage ich vielleicht, wozu brauche ich den Herrn. Habe ich zu wenig, so fange ich vielleicht an zu stehlen und bringe deinen Namen in Verruf. Und von daher gilt auch uns diese Ermahnung unseres heutigen Textes. Auch wir brauchen die Aufforderung zum Durchhalten. Diese Aufforderung zu einem fortlaufenden Leben im Glauben. Doch wir brauchen diese hier dargereichte Ermutigung. Deshalb, liebe Geschwister, lassen auch wir uns von dieser Schar von Zeugen auffordern und motivieren. Erkennen auch wir, dass Gott sich zu seinen Leuten stellt, dass er sich immer schon zu denen bekannt hat, die ihm vertraut haben, die im Glauben lebten und nicht im Schauen. Und die eben unabhängig von Schwierigkeiten oder von Überfluss in ihm alles haben. Und das mit all dem verbunden, der Glaube an diesen Herrn die Welt überwindet. Lass uns durchhalten und weiter im Glauben leben. Liebe Gemeinde, wir tun gut daran, wenn wir im Glauben durchhalten. Denn dieses Durchhalten, so haben wir es eben gesehen, ist möglich und hat Verheißung. Doch wie können wir denn nun den Glauben halten? Ja, was sollen wir lassen? Was sollen wir tun, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, können wir überhaupt was tun? Und all diese Fragen beantwortet der Autor im weiteren Text. Dabei geht er zunächst auf die Dinge ein, die wir besser unterlassen sollen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus, auch unter Druck bis zum Ende aufrechterhalten, Punkt 2 heute Morgen, erfordert alles, dem Glauben Hinderliche abzulegen. Hören wir noch einmal auf den weiteren Verlauf von Vers 1. Dort heißt es, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt. Ich sagte schon, der Autor vergleicht hier in unserem Text das Glaubensleben mit einem Laufwettbewerb. Mit einem Laufwettbewerb, in dem es um Ausdauer geht, also nicht mit einem Sprint, kein 100-Meter-Lauf, sondern ein Marathon. In der Mitte von Vers 1 spricht er da von dem uns aufgetragenen Kampf. Und er meint da sich und die Hebräer, und letztlich alle Christen. Alle Christen stehen in diesem Wettbewerb. Und dieser Wettbewerb ist ganz offensichtlich kein selbstgewählter, sondern ein aufgetragener Wettkampf. Und wer uns Christen in diesen Kampf aufgetragen hat, das sagt der Autor hier nicht ausdrücklich, aber sehr wahrscheinlich ist hier an Gott zu denken. Er hat seine Leute in diesen Kampf gestellt, in diesen Ausdauerwettbewerb. Weiter ist klar, dass dieser Lauf hier kein Konkurrenzdenken kennt. Ziel dieses Laufes ist nicht, irgendwie andere zu überholen oder zu besiegen. Ziel ist einfach nur, diesen Lauf bis zum Ende durchzuhalten. Hier gilt, Ankommen ist Pflicht. Und jeder, der diesen Lauf durchhält, jeder, der im Glauben beharrt, ist Sieger. Es geht in diesem Lauf nur ums Ankommen. Und um dieses Ziel nun zu erreichen, gilt es, hinderliche Dinge abzulegen, sich von Laufbeschwerern zu trennen. Ja, der Autor spricht da zunächst von allem, was beim Laufen hindert. Und dann weiter von der Sünde, die so leicht gefangen nimmt. Und hier stellt sich jetzt die Frage, wie stehen diese beiden Dinge hier in Beziehung zueinander? Also, die Frage ist, sind hier zwei unterschiedliche Dinge angesprochen? Ja, sagt der Autor hier, lasst uns alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und lasst uns die Sünde ablegen? Oder sagt er, lasst uns alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, nämlich die Sünde? Ja, so ist hier von einem oder ist von zwei Laufbeschwerern die Rede? Und Antwort ist wohl die, dass der Autor hier zwei Dinge anspricht, die abzulegen sind. Einmal das, was uns beim Laufen hindert und dann auch noch die leicht gefangen nehmende Sünde, die uns natürlich auch beim Laufen hindert. Gehen wir das einmal nacheinander durch. Zunächst allgemeine Dinge, die beim Laufen hindern. Also wer laufen will, der muss ablegen. Und wer von euch schon mal einen Ausdauerlauf bestritten hat, der wird dies bestätigen können. Es gibt tatsächlich Dinge, die einen beim Laufen behindern. Ja, Dinge, die diese Ausdauerfähigkeit, die hier gefragt wird, reduzieren. Denken wir beispielsweise an das eigene Körpergewicht. Wenn ich 120 Kilo wiege, also ich spreche jetzt von mir, ein anderer mag 120 Kilo wiegen und kann dabei gut laufen, aber wenn ich 120 Kilo wiege, dann laufe ich wesentlich weniger ausdauernd als mit Idealgewicht. Ja, dann fällt mir jeder Schritt des Laufes schwer und ich brauche wiederkehrende Pausen. Oder denken wir an die Kleidung. Auch die kann mich beim Lauf behindern. Beispielsweise, wenn die Kleidung zu warm gewählt ist. Zu Beginn eines Laufes ist das erstmal kein Problem. Aber später, wenn der Körper dann richtig in Wallung gerät, ja, dann wird das zum ernsthaften Problem. Man schwitzt unnötig. Und man leidet geradezu unter dieser überschüssigen Wärme. Oder denken wir an zu große Laufbekleidung. Ja, an eine zu lange Laufhose, deren Stoff immer wieder unter die Laufschuhe gerät. Ja, mit der Folge, man muss immer gucken, dass man nicht fällt. Also es ist deutlich, es gibt Dinge, die Ausdauersportler beim Laufen behindern können. Dinge, die ein Läufer vor dem Lauf, und wenn das nicht geht, dann eben während des Laufes besser ablegt. Und das gilt ganz offensichtlich auch für den Glaubenslauf der Christen. Ja, das Leben im Glauben ist mit diesem Ausdauerlauf vergleichbar. Auch hier geht es darum, durchzuhalten, auszuhalten, nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiter zu laufen. Und angesichts dessen tun auch Christen gut daran, alles Hinderliche abzulegen. Der Autor bestimmt hier allerdings dieses Hindernde, das Abzulegende nicht näher. Ja, er sagt ihm nicht konkret, was er vor Augen hat, ja, was er bei sich und bei den Hebräern als Hindernis im Glaubenskampf empfindet, ja, was sie ablegen sollen. Und damit ist klar, er hat offensichtlich hier nichts Spezielles vor Augen. Und die Aussage ist die, alles, was unseren Glaubenslauf hemmt oder hindert, sollte abgelegt werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist das? Also was kann das sein? Zu denken ist hier vielleicht, ich sage ganz bewusst, vielleicht an die sogenannten Mitteldinge. Also an Dinge, die in ethischer Hinsicht neutral sind, ja Dinge, die sich dieser Zuordnung von Gut und Böse entziehen, ja Verhaltensweisen, sage ich mal, die keine Sünde sind, aber die dennoch zu einer Belastung des Glaubenslaufes werden können. Denken wir beispielsweise an die Arbeit. Zu arbeiten ist, da werdet ihr mir zustimmen, das ist keine Sünde. Natürlich gibt es auch berufliche Tätigkeiten, die sind als Sünde einzustufen, nennen wir Prostitution. Aber das lassen wir mal außen vor. Für das Arbeiten gilt grundsätzlich erstmal Neutralität. Ja, wer arbeitet, der sündigt erstmal nicht. Im Gegenteil, das Arbeiten gehört zum Schöpfungsauftrag Gottes. Aber trotz dieser grundsätzlich positiven Sicht auf Arbeit kann Arbeit zum Problem werden. Ja, zu einem Problem für den Glauben. Dann nämlich, wenn die Arbeit uns auffrisst, oder besser gesagt, wenn wir uns von der Arbeit auffressen lassen. Ja, beispielsweise, wenn man so viel arbeitet, dass man überhaupt keine Zeit mehr für die Glaubenspraxis hat. Oder auch nur zu wenig Zeit. Für Bibellese, für Gebet und Gemeinschaft. In einem solchen Fall wird es sinnvoll sein, diese Arbeitssituation zu bedenken und gegebenenfalls zu verändern. Oder denken wir an Hobbys. Ja, ein Steckenpferd. Wunderbar. Ja, das ist erstmal keine Sünde. Modelleisenbahn. Gute Filme. Klassische Musik. Ja, das ist alles erstmal wertneutral. Ja, alles das sind Dinge, mit denen wir uns gerne beschäftigen können. Ja, Dinge, die wir sogar dankbar von Gott empfangen können. Aber problematisch wird es dann, wenn diese Dinge uns gefangen nehmen. Wenn sie beispielsweise unser Denken so bestimmen, dass wir nicht mehr abschalten können. Wenn ich den ganzen Tag an die Modelleisenbahn denke. Also, dass sich mein ganzer Alltag nur noch um diese Dinge dreht. Wiederum mit negativen Folgen auf die Glaubenspraxis. Ja, dann läuft was schief. Ja, dann tun wir gut daran, dieses Steckenpferd an diesem Punkt zu begrenzen. Im Interesse eines ungehinderten Glaubenslaufes. Also es gibt wertneutrale Dinge, da ließen sich sicherlich noch viele andere Beispiele finden, die zum Problem für unseren Glauben werden können. Nicht müssen, aber können. Und dann gilt es, sie abzulegen oder einzuschränken. So dass wir ungehindert laufen können. Und dann gibt es noch die Sünde. Auch die muss nach Aussage des Autors abgelegt werden. Das ist so etwas, was uns ja, leichter fällt zu erkennen. Das ist für uns logisch. Ja? Aber auch hier an dieser Stelle bleibt der Autor im Unkonkreten. Auch hier bestimmt er den Begriff der Sünde nicht näher. Deutlich ist aber wohl, dass er Tatsünden meint. Aber er führt eben nicht aus, welche Sünden er vor Augen hat. Und wahrscheinlich lässt er das bewusst in diesem Unkonkreten, denn er will ja deutlich machen, jede Sünde hindert unseren Glauben und muss abgelegt werden. Jede Sünde, die wir in Gedanken, Worten oder Taten tun. Zu denken ist ja an alle Sünden, zu denen wir gemeinhin fähig sind, an Verstöße gegenüber den 10 Geboten. Oder an unsere Übertretung der neutestamentlichen Gebote. Ja, verstehen wir das nicht falsch? Wir alle übertreten täglich diese Gebote. Für uns alle gilt 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Aber dennoch dürfen wir Sünde in unserem Leben in gewisser Weise nicht hinnehmen. Denn wir haben in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel zu streiten. Das ist unsere Aufgabe. Und unterlassen wir das, ich sag mal, lassen wir da die Zügel schleifen, wird das negative Auswirkungen auf unseren Glaubenslauf haben. Denn nicht zuletzt wird dann unser Zeugnis ein getrübtes in dieser Welt sein. Und über kurz oder lang droht die Gefahr, vom Weg abzukommen. Ja, bedenken wir, dass wir mit der Sünde nicht spielen können. Ja, die spielt höchstens mit uns. Und liebe Geschwister, auch diese zweite Aussage können wir, so denke ich, problemlos auf uns beziehen. Auch wir müssen dieser Aufforderung folgen und alles dem Glauben Hinderlicher ablegen. Und da fragt sich bitte jeder für sich selbst, was gibt es, was mich in meinem Glaubenslauf hemmt, was mich hindert? Da gibt es Mitteldinge, die zum Problem geworden sind. Oder gibt es da sogar konkrete Sünde, die mein Glaubensleben negativ beeinflusst? Und hier kann es unter Umständen auch sinnvoll sein, eine Zweitmeinung einzuholen. Ja, die Meinung eines Menschen, der uns nahe steht und dem man vertraut. Beispielsweise die Meinung der Ehefrau oder des Ehemannes oder einer Freundin, eines Freundes. Ja, frag sie einmal nach deinem Arbeitsverhalten oder wie er oder sie dein Hobby einschätzt. Oder frag, ob er diese oder jene Sünde oder überhaupt Sünden in deinem Leben sieht. Und dann leg es ab. Entferne alles, was du als Hindernis für deinen Glaubenslauf erkannt hast. Und wenn du das nicht selbstständig ablegen kannst, dann hol dir Hilfe. Bitte Geschwister, dir beim Ablegen zu helfen, dich im Gebet zu unterstützen oder auch auf andere Art. Aber tu es, lege alles für deinen Glauben Hinderliche ab. Liebe Geschwister, richtiges Verhalten lässt sich regelmäßig nach zweierlei Seiten beschreiben. Nach dem, was zu unterlassen und dem, was zu tun ist. Und davon, was Christen im Glaubenslauf besser lassen sollen, hatten wir gehört. Aber was sollen sie nun aktiv tun? Was können, ja was müssen sie tun, um ihren Glaubenslauf zu fördern? Und auch auf diese Frage geht der Autor in unserem heutigen Predigttext ein. Und das wollen wir uns in einem dritten und letzten Teil noch ansehen. Das Bekenntnis zu Jesus Christus auch unter Druck bis zum Ende aufrechterhalten, Punkt 3 heute Morgen, gelingt bei Konzentration auf Jesus, der unser vollkommenes Glaubensvorbild und der Meister unseres Glaubens ist. Hören wir noch einmal auf Vers 2 unseres Textes. Da lesen wir, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Liebe Geschwister, was sollen die Hebräer nach dem Autor tun, um durchzuhalten? Ja, was ist es, das ihnen Durchhalten ermöglicht, ja, dieses Durchhalten garantiert? Antwort: der Blick auf Jesus. Der Blick auf ihn ist es, der sie durchbringen wird. Der Autor bewegt sich ja weiter in diesem Bild des Ausdauerläufers. Ja, ein solcher Läufer, der muss sich ganz klar auf ein Ziel ausrichten. Ja, wir hatten es genannt, das Ziel. Ankommen ist Pflicht. Ja, damit wird er in diesem Lauf alles vermeiden, was dieses Ziel gefährdet. Ja, und er wird alles tun, was diesem Ziel dient. Beispielsweise wird ein Marathonläufer, so schätze ich das ein, längere Sprintphasen vermeiden. Zumindest zu Beginn des Rennens. Ja, er weiß ja, das hier ist ein Marathon, das ist kein 100-Meter-Lauf. Und wenn ich mich jetzt schon auspower, ja, dann mache ich hinten schlapp. Also der Ausdauerläufer muss sein Ziel im Auge behalten. Und Gleiches gilt für die Hebräer, und der Autor bezieht sich hier ja auch mit ein. Ja, für die Hebräer, für ihn, für alle Christen gilt, alle Augen auf Jesus Christus. Mit diesem Blick ist hier ein hilfesuchender Blick gemeint. Ein nach Unterstützung und Hilfe suchender Blick. Die Aufforderung ist dann die, im Glaubenslauf bei Jesus selbst Hilfe zu suchen. Denn dort ist diese Hilfe offensichtlich auch zu finden. Ich denke, der Autor spricht hier offensichtlich und bewusst von Jesus und nicht von Jesus Christus oder von Christus. Er will hier nicht die Göttlichkeit, sondern die Menschlichkeit Jesu hervorheben. Er ist dieser Jesus, der das Leid getragen hat, der sich hat erniedrigen lassen, ja, sich selbst erniedrigt hat und der diesen schmachvollen Tod auf sich genommen hat. Das ist dieser Jesus, der alles das für sie getan hat. So wie es Hebräer 2, Vers 18 ausdrückt, weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Also der, auf den es zu blicken gilt, ist voller Barmherzigkeit und Verständnis. Er kennt Anfechtungen und Leiden aus eigenem Erleben. Und damit ist er wie kein anderer in der Lage, angefochtene Christen zu verstehen, ihnen beizustehen. Dann nennt der Autor Jesus hier den Wegbereiter des Glaubens. Im Grundtext stehen hier zwei Begriffe. Jesus ist der Pionier und der Vollender des Glaubens. Zunächst zum Begriff des Pioniers. Ja, ein Pionier, das ist ein Führer und ein Begründer in einer Person. Der Autor, der denkt hier auch an beides, wenn er von Jesus spricht. Einmal ist Jesus der Führer im Sinne eines Vorgehers. Er ist das Paradebeispiel eines Glaubenden. Während seines irdischen Lebens, da vertraute er völlig auf Gott. Sein Leben war das herausragende Beispiel für Gottvertrauen. Und damit steht Jesus in gewisser Weise ja an der Spitze dieser Glaubenshelden. Aber nur gewissermaßen, denn er überragt diese Helden noch bei Weitem. Also der Pionier als Vorläufer, als herausragendes Beispiel. Jesus das Paradebeispiel für ausharrenden Glauben, trotz Leid und Verfolgung. Ein Pionier, der ist aber auch ein Begründer. Ja, denken wir an einen Pionier, der ein neues Land erschließt, eine Kolonie begründet. Und damit vergleichbar ist Jesus hier Begründer des Glaubens. Er hat den Christen den Weg zu Gott eröffnet. Er hat ihnen diesen Weg ja gebahnt. Und er ist auch die Quelle des Glaubens. Ja, die gute Nachricht von ihm ist es, die bei Menschen überhaupt erst den Glauben hervorruft. Also Jesus als der Pionier des Glaubens, das herausragende Beispiel, aber auch der Begründer, Eröffner und die Quelle des Glaubens. Und dann nennt der Autor Jesus noch den Vollender des Glaubens. Der Christus selbst wurde durch sein einmaliges Opfer vollendet. Hebräer 2, Vers 10, weil Gott wollte, dass viele Kinder Gottes in sein herrliches Reich aufgenommen werden, hat er den, der sie zur Rettung führen sollte, durch Leiden zur Vollendung gebracht. Aber er hat nicht nur sich selbst zur Vollendung geführt, sondern er hat auch allen, die an ihn glauben, Vollendung gebracht. Hebräer 10, Vers 14, denn mit einem einzigen Opfer hat er alle, die Gottes Eigentum werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Das Gesetz und der auf diesem fußende Opfersystem konnte keine Vollkommenheit vermitteln, denn es brachte keine wirkliche Sühnung. Ja, dauerhafte Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch war unter dem Gesetz nicht möglich. Aber Vollender des Glaubens heißt hier auch, dass der Glaube selbst vollendet wurde. Also Jesus hat nicht nur sich und die Gläubigen zur Vollendung geführt, er hat auch den Glauben selbst zur Vollkommenheit geführt. Ja, er duldete den schändlichen Tod am Kreuz und er nimmt nun diesen Ehrenplatz ein. Und damit hat er den Glauben selbst vollendet, ihn als einen neuen, einen lebendigen Weg zu Gott eröffnet. Hebräer 10, Verse 19 und 20, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Eintritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch frei gemacht, diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist der selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Also auf diesen Jesus gilt es im Dauerlauf des Glaubens zu blicken. Auf diesen Führer, Begründer, dieses herausragende Beispiel, diesen Perfekter. Ja, ich habe versucht, in der Gliederung das irgendwie zu fassen und nenne ich ihn den Meister, ja, den Meister unseres Glaubens. Er ist in allen Nöten und Schwierigkeiten, um Hilfe zu ersuchen. Und die Aussage für die Hebräer hier ist deutlich zu erfassen. Konzentriert euch auf diesen Jesus. Bei ihm gibt es Hilfe. Jeder, der sich hilfesuchend an Jesus wendet, der wird diese Hilfe erfahren. Jesus lässt seine Leute nicht im Regen stehen. Ja, das ist einmal das Beispiel, das er ihnen gegeben hat. Ja, sie fürchteten sich vor Verfolgung und Leiden, vor Schande und Schmach. Aber er achtete das alles für nichts. Denn er blickte auf die Belohnung, die auf ihn wartet. Diese glückselige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dieses Beispiel seines vollkommenen Glaubens, das konnte ihnen in ihrer bedrängten Situation helfen. Ihnen den richtigen Blick für wichtig und unwichtig verschaffen. Und dann ist da noch das, was Jesus mit seinem Leiden für sie gewirkt hat. Das Erlösungswerk ist vollbracht. Dieser freie Zugang zu Gottes Thron, ja, ihr Glaube, auch etwas, was er mit seinem Werk vollbracht hat. Er hat diesen Glauben begründet und er wird diesen Glauben auch Kraft seiner Zusage erhalten. Wenn das keine Ermutigung ist. Und diese Ermutigung, liebe Geschwister, dürfen auch wir auf uns anwenden. Auch wir wollen in unserem Glaubenslauf ja auf Jesus blicken, ihn fokussieren, uns in unseren Kämpfen Hilfe suchend an ihn wenden, um dort Hilfe zu finden. Von daher suchen wir Jesus in seinem Wort, studieren wir die Evangelien, die von seinem Glauben berichten. Da lassen wir uns von ihm prägen, saugen wir sein Beispiel geradezu in uns auf. Und begreifen wir, was er für uns getan, was er uns zugesagt hat. Erkennen wir, wie reich er uns beschenkt hat. Und dass er uns an das Ziel führen wird. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, der ist gerettet und wird es bleiben. Denn nicht, weil er selbst seinen Glauben begründen oder halten könnte. Nein, weil Christus selbst diesen Glauben begründet hat und hält. Und so wünsche ich euch Freude und Zuversicht an diesem Sonntag. Dankt ihm, dass für uns die Worte aus Hebräer 10, Vers 39 gelten. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen. Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.